So als kleinen Einstieg brauche ich jetzt drei Zweiergruppen, die hier vorne nebeneinander sich hinstellen. Und zwar habe ich eine kleine Aufgabe. Es könnten Papa und Sohn sein, es könnten aber auch zwei Kinder sein, ein größeres und vielleicht ein kleineres Kind. Und davon drei Zweiergruppen, die spielen im Wettkampf gegeneinander. Ich kann euch ja schon mal erzählen, was eure Aufgabe ist. Ich habe mal da was vorbereitet. Jede Zweiergruppe hat einen Korb mit Korken. Und es geht jetzt darum, um die Wette, dass diese Zweiergruppe, dass einer sich so hinstellt und der andere, also der muss etwas kleiner sein, der andere muss so viel Korken wie möglich auf dem Körper des anderen balancieren. Und das Ganze in einer Minute. Und dann gucken wir einfach mal, wer von den Teams am meisten Korken stapeln kann, ohne dass sie runterfallen. Und dann zähle ich am Ende, welches Zweierteam hat die meisten Korken gestapelt. Also es können natürlich, ihr könnt euch jetzt nach vorne kommen, es müssen natürlich mutige sein. Das ist schon hier eine mutige Sache, sich hier vorne hinzutrauen und einen kleinen Wettkampf zu machen. Wer ist mutig und traut sich hier nach vorne zu kommen? Du musst jetzt noch jemanden finden, der mit dem du das zusammen machst. Oder vielleicht dein Papa. Vielleicht mit deinem Papa. Wenn ihr so mutig seid, dann habt ihr schon mal das erste Zweierteam. Sehr gut. Könnte man ganz nach rechts gehen. Ihr könnt ja schon mal überlegen, genau. Ihr könnt ja schon mal überlegen, wie ihr das machen wollt. So, jetzt das nächste Zweierteam. Wer ist mutig und kommt nach vorne? Ja, dein Bruder ist schon. Wollen ja aus jeder Familie jemanden nehmen. Dein Papa und dein Bruder, genau. Nächste Zweierteam. Komm, seid mal mutig hier. Können auch zwei Geschwister sein, ne? Bruder und Schwester oder so. Geht auch. Wir brauchen noch zwei Zweierteams. Da hinten murmelt es schon. Da stelle ich mir vor, da kommt auch ein Zweierteam raus. Ja, wer traut sich? Vielleicht. Komm, Paula! Er ist mutig! Komm! Da hinten auch ein Zweierteam. Wer traut sich? Sehr gut, sehr gut. Oh, das ist ja. Ja, genau. Ihr müsst euch jetzt überlegen, wer von beiden jetzt. Sich bestapeln, also einer kann noch dahin. Und jetzt hier noch ein Zweierteam. Wollen wir auf der Ecke noch jemanden nehmen hier? Wer traut sich von euch? Wenn du dich noch kleiner machst, dann sehe ich dich vielleicht wirklich nicht. Richtig so nicht. Wer traut sich noch ein, zwei? Es muss ja ein bisschen so ein Wettkampfgedanke sein. Wer traut sich? Ja, komm, du komm. Och. Ihr müsst ja gar nichts machen, ihr müsst nur euch so hinstellen und darauf stapeln lassen. Wer traut sich? Ja, weiß ich, dass du dich traust. Aber das. Komm los. Ja, super, komm nach vorne. Mit wem nimmst du mit? Du darfst noch jemanden. Ja, traust du dich? Nimm dir einfach einen größeren. Ja, so ungefähr. Komm, seid mutig. Mama und Tochter vielleicht. Will nicht. Dann komm, mach mal ein paar größere hier. Oh, zum Schluss. So, räum mal bitte. Los. Okay, dann, natürlich können wir keinen zwingen. Dann machen wir zwei gegeneinander. Seid ihr bereit? Also, ich will. Ja, es gibt eine Vorschrift, jemand, der muss so, also so nicht hier, ne? Dann kann man ja ganz viel stapeln, ne? Das wäre ja ein guter Tipp, aber ihr könnt ja schon mal überlegen. Also am besten macht ihr so eure Arme und am besten gerade halten und dann habt ihr eine Minute Zeit, ja? Ah, ihr macht noch mit, super, Nikos und Rolf. Sehr gut, hier, das ist euer Korb in der Mitte, sehr gut, ein Applaus hier. Ganz mutig. So, denn, also, es geht jetzt darum, dass ihr in einer Minute so viele Korken wie möglich auf dem Körper des Kindes oder der kleineren Person, wenn es geht, stapelt. Oder eine, also es ist natürlich schwierig, wenn auf du kannst natürlich auch, es könnt ihr euch überlegen, welche Strategie ihr nehmt, ne? Du kannst natürlich auch die Unterlage sein. Und der die Korken dann hält, der muss natürlich stillhalten, ist ja klar, ne? Also ihr habt eine Minute Zeit und dann zähle ich am Ende, was runterfällt, zählt nicht. Und nach einer Minute ist die Zeit um. Seid ihr bereit? Auf die Plätze. Noch alle Korken noch in den Korb wieder rein, dass es gleicher Start ist. Ne? Auf dem Boden lassen die Korken. Auf die Plätze. Fertig. Los. Es ist egal. Das ist natürlich... Kein Problem. So, die Hälfte der Zeit ist um. Das ist okay. Ja, ihr seid schon... Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, stopp. So, einmal so stehen bleiben. Ich zähle. Oh, ich sehe schon ein... So, jetzt gucken wir mal hier. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, dreizehn. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Ist ja unglaublich. Erster Platz seid ihr, das brauche ich gar nicht zu zählen. Zweiter Platz seid ihr und dritter Platz seid ihr. Ein Applaus hier, super. Sehr gut gemacht. Vielen Dank. Das war ganz schön lustig, ne? Aber manchmal ist es so in unserem Leben, dass wir uns so fühlen, als ob wir ganz viele kleine Lasten auf uns abgelegt bekommen. Das machen andere, die uns das aufladen. Das sind manchmal Probleme, das sind Aufgaben, die wir aufgedrückt bekommen, das sind irgendwelche Verantwortungen. Oder es sind vielleicht sogar Menschen, die uns anvertraut wurden. Man denkt, ja, das kann ich auch noch machen. Und mit der Zeit wird es aber so viel, dass man das gar nicht mehr balancieren kann und dass man sich richtig belastet fühlt. Und so ging es auch einer Frau im Alten Testament. Und ich werde heute mit euch die Geschichte aus 2. Könige 4, Vers 1 bis 7 durchnehmen. Ich werde die Geschichte jetzt nicht vorlesen, sondern ich werde die Geschichte mit uns zusammen spielen. Und zwar brauche ich da mal jemanden, der die Frau spielen könnte. Ich guck mal hier um. Ja, Esther, magst du mal nach vorne kommen? Guck hier. So, ja, genau. Und Esther, du spielst heute mal eine Frau. Wir sind ungefähr im Jahre 2850, willst du noch so ein Kopftuch umhaben, das geht auch noch, im Jahr 2850 vor Christus, und dort ist eine Frau, ihr Mann ist schon gestorben, sie muss sich schon selber ernähren, aber ihr Mann hatte Schulden sich aufgeladen. Und sie hatte noch zwei Söhne. Ich brauche noch mal zwei Söhne. Habt ihr zwei Söhne vielleicht hier irgendwo in der Gruppe? Ich muss gucken. Gibt es zwei Kinder, so ein Kind haben wir hier schon mal, ja? Du kannst das einmal anziehen hier bitte. Einmal überwerfen. Du willst auch ein Sohn sein? Ja. Soll ich dich auch mal gleich nehmen, nämlich dich auch mit direkt. Du bist auch ein Sohn, ja? Ihr stellt euch rechts und links neben die Witwe, ja, und sie hatte zwei Söhne, und diese Witwe, die musste das tägliche Das Brot musste sie erarbeiten, und aber sie hat es nicht geschafft. Und ihr Mann, der hatte auch Schulden gemacht. Und jetzt kam der Schuldherr und wollte von ihr das Geld zurückhaben. Aber sie hat die Arme ausgestreckt und da war nichts mehr drin. Sie hatte kein Geld mehr. Sie hatte noch nicht mal mehr Geld, um ihre Söhne zu ernähren. Und da kam der Schuldherr und hat gesagt, ja, wenn du nichts mehr bezahlen kannst, dann nehme ich deine Söhne und dann müssen die für mich arbeiten, nehme ich dir weg. Da kam diese Frau in eine ganz große Not. Und sie kam und rief zum Propheten Elisa. Sie lief zu ihm hin. Der Elisa, der war Prophet Gottes in der Zeit. Ein Prophet ist jemand, der auf Gott hört und dann zu den Menschen die Worte Gottes spricht. Und sie kam und schrie zu ihm und rief mit ihrer ganzen Not: Hilf mir, Herr! Ich bin verloren. Ich habe so viele Schulden und jetzt will der Schuldner meine beiden Söhne wegnehmen. Und diese Witwe, ich habe hier mal was vorbereitet. Ich schiebe das mal ganz vorsichtig nach hinten hier. Noch ein bisschen was dazukommt. Diese Witwe, die kam mit ihrer ganzen Not zu dem Propheten Gottes. Sie kam mit ihrer ganzen Not zu Gott, zu dem Mann Gottes, und sie hat ihre Not ganz konkret zu Gott gesagt. Sie hat gesagt: Hilf mir, Herr, greif du ein. Sie war als Witwe war sie total rechtlos. Sie hatte keinen, der für sie einstand. Sie hatte keine Mittel mehr. Und so hat sie sich an Elisa, den Mann Gottes, gewandt. Sie sagte ihm auch: Mein Mann, der ist gestorben, und der, du weißt, dass mein Mann Gott treu gedient hat, und jetzt soll Gott mir doch helfen. Ich habe kein Geld mehr. Elisa fragt jetzt die Frau: Was soll ich tun? Ich kann mir vorstellen, dass die Witwe erstmal sprachlos war. Ja, um was würde sie Gott jetzt bitten? Was erwartet sie überhaupt von Gott? Ja, rette meine beiden Söhne aus der Sklaverei. Rette sie. Versorge mich und meine Familie. Wie soll Gott mir denn jetzt helfen? Und das ist interessant. Selbst Jesus sagt an mehreren Stellen, zum Beispiel, bevor er einen Blinden heilt, in Markus 10, Vers 51, da fragt Jesus den blinden Mann: Was soll ich dir tun? Und es ist eigentlich total offensichtlich, was die Not ist. Aber Gott will hören, was wir von ihm ganz konkret wollen. Er möchte, dass wir ihm die Not beim Namen nennen. Er weiß das natürlich alles. Aber die Frau sollte nochmal ganz konkret sagen, was ihre Not ist. Elisa ließ dann sofort die zweite Frage folgen: Was hast du noch im Haus? Die Frau Elisa fragt sie: Was für Möglichkeiten gibt es überhaupt noch in deinem Haus? Und eigentlich wollte sie sagen: Ich habe nichts mehr im Haus. Ich bin arm. Ich habe ja schon alles versetzt. Aber sie hatte da noch etwas. Sie hatte noch ein klein wenig Öl im Krug. Fast hätte sie es nicht erwähnt. Vielleicht war es auch ihre letzte Reserve. In einer anderen Übersetzung steht, dass es vielleicht so eine kleine Amphore war. Und dass es so etwas war, dass ein kostbares Öl, was sozusagen ihre eiserne Reserve noch war. Was sie noch nicht veräußert hatte. Das wurde vielleicht zur Salbung genutzt. Gut, dass sie dem Elisa davon erzählt hat. Sie verlässt sich nicht mehr auf ihre eiserne Reserve, sondern sie offenbart alles. Sie sagt ihm alles. Sie gibt ihren letzten Sparstrumpf, den sie noch im Schrank hatte, den offenbart sie. Und ihre letzte Möglichkeit deckt sie auf. Und dann erst gibt ihr Elisa ein paar Anweisungen. Und zwar sagt er ihr jetzt, geh hin, leihe dir bei den Nachbarinnen leere Gefäße, so viel du kriegen kannst. Und dann hat sie ihre Söhne losgeschickt. Er hat ja noch gesagt, dann nimm alle Gefäße mit in dein Haus, schließ die Tür hinter dir und deinen Söhnen und fülle aus deinem Ölkrug in die leeren Gefäße. Und ihr müsst mir jetzt mal helfen. Also ihr beiden könnt auf jeden Fall helfen. Und auch alle Kinder, die wollen in dem Raum, bei den Nachbarn sind überall leere Gefäße. Und alle Kinder, die mitmachen können, alle Kinder, die im Raum sind, dürfen jetzt mitmachen und durch den Raum gehen, die Nachbarn fragen und die ganzen leeren Gefäße hier einsammeln und hier vorne einfach mal so aufreihen. Macht ihr mit? Okay. Ihr könnt alle mitmachen, alle, mach du auch mit, überall, wo leere Gefäße sind, und sammelt die mal, bringt die hier ins Haus nach vorne. Geh mal los, guck mal, wo bunte Becher sind. Alle machen mit. Und ihr stellt einfach hier vorne so nebeneinander hin. Und so zogen die beiden Söhne los, haben alle Nachbarn gefragt und haben überall zusammensortiert und hingestellt, alle ins Haus der Witwe gebracht. Haben sie aufgestapelt, nebeneinander aufgereiht. Sie haben das nicht draußen vor der Tür gemacht, wo alle es hätten sehen können. Nein, sie sollten bewusst ins Zimmer gehen und leere Gefäße, was soll das denn? Was ist das denn für eine Anweisung? Elisa hat dann gesagt, nehmt das, packt es in euer Zimmer rein, schließt die Tür ab und dann füll mit deinen beiden Söhnen aus dem kleinen Ölkrug in die Gefäße. Und dann haben die angefangen, die Söhne haben bestimmt der Mutter immer die leeren Ölkrüge gereicht und die Mutter hat dann in jedes Gefäß aus dem kleinen Ölkrug in die geliehenen Gefäße der Nachbarn eingefüllt. Und das Wunder, da passierte etwas, das ist unglaublich. Sie sollten nach das Öl im Krug wurde nicht alle. Obwohl das nur eine kleine Amphore, sag ich mal, wenn das dieser Krug war, der hat ja nur eine bestimmte Höhe. Trotzdem hat es gereicht. Sie haben alle Gefäße gefüllt und als sie am letzten Krug angekommen waren, bat die Mama, gib mir noch ein Gefäß. Und dann haben die Kinder gesagt, wir haben nichts mehr, ist alles voll. Und genau zu diesem Zeitpunkt hörte das Öl auf zu fließen. Dann war der Ölkrug, die eiserne Reserve leer. Gott hat ein Wunder getan. Gott hat das Öl vermehrt und hat die ganzen Gefäße gefüllt mit dem Öl. Und Elisa hat, ihr dürft mal wieder zu dorthin gehen. Gott tut das Wunder im Geheimen. Oft tut Gott nicht das Wunder in der Öffentlichkeit, sondern Gott tut das Wunder im Geheimen, im abgeschlossenen Haus. Nur die Familie ist anwesend. Nur ihre beiden Söhne sehen das Wunder. Alle ausgeliehenen Gefäße füllen sich mit dem Segen. Und dann, als alles gefüllt ist, geht die Witwe zu Elisa zurück und sagt, was soll ich jetzt machen? Alle Gefäße sind voll. Und da antwortet Elisa ihr, geh hin, verkaufe alles und lebe von dem Rest. Bezahl deine Schulden und lebe von dem Rest. Die Witwe wollte nichts ohne Gott machen. Sie hat schon erlebt, wie Gott sie geführt hat. Und so hört sie auf diese letzten Anweisungen und erlebt, wie Gott das Wunder tut und sie versorgt. und sie von dieser großen Last befreit ist. Jetzt ein Applaus hier für unsere Schauspieler. Vielen Dank. Dürft euch mal wieder umziehen und wieder setzen. Und wir singen jetzt noch ein Lied. Ja, was hat das jetzt mit unserem Leben zu tun? Was sollen wir daraus lernen? Von dieser Witwe, von dieser Situation? Wir kennen ja alle Not, Probleme, Sorgen. Wir haben ja auch als Einleitung den Vers gelesen aus 1. Petrus 5. Werfet alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Wir kennen Not. Jeder hat so seine Probleme im Leben. Wenn du mit dem, was dir Not, Angst und Sorge machst, zu Gott gehst, dann ehrst du Gott. Genauso wie die Witwe aus Zarpat ganz konkret zu Elisa gelaufen ist, ihn angerufen hat, zu Gott geschrien hat, genauso können wir mit unseren Sorgen, mit unserer Not, ja, wenn man zum Beispiel jetzt in die Schule gekommen ist, ne, gibt es ja vielleicht ein paar Kinder hier im Raum, dann hat man vielleicht auch so ein bisschen Sorge, wie wird's werden? Werde ich Freunde bekommen? Oder wenn man eine neue Arbeitsstelle angefangen hat und ein neues Schuljahr angefangen hat? Oder wenn man einen neuen Lebensabschnitt angefangen hat? Man ist in Rente gekommen oder man hat die Arbeitsstelle gewechselt oder man hat eine neue Aufgabe in der Gemeinde übernommen. Man hat irgendwo auch eine Not, die man jetzt erlebt. Da kenne ich euch gar nicht so genau, was gerade bei euch so dran ist. Aber lasst euch sagen, es ehrt Gott, wenn du ihm ganz konkret deine Not nennst. Da können wir von der Witwe lernen. Und du sagst damit, hey Gott, du bist der Allergrößte, du hast den Überblick, du hast die Kontrolle über mein Leben, du bist der Einzige, der mit meinem Problem wirklich fertig wird. Und das möchte er dann auch tun. Er möchte deine Last abnehmen und er möchte, dass du ihm ganz konkret deine Nöte in der Familie, die Nöte in der Ehe, die Nöte mit den Kindern, die Nöte auf der Arbeit, auch die finanzielle Situation, die vielleicht nicht immer einfach ist, der Stress. Vielleicht hat man auch Angst, wie wird's weitergehen mit der ganzen Energie? Können wir die Energiekosten bezahlen? Vielleicht hat man Ängste, wie, wenn es darum geht, wenn man von dem Krieg in der Ukraine hört, wann hört das endlich auf? Wird das vielleicht mal zu uns kommen? Oder wie wird das Ganze wirtschaftlich in Deutschland? Und dann ist es wirklich an der Zeit, wenn uns diese Nöte so bedrücken, dass wir keinen Gedanken mehr, einen anderen Gedanken mehr haben, dass wir damit wie die Witwe zu Gott schreien. Vielleicht müsst ihr das auch mal wirklich so machen. Vielleicht geht ihr mal in den Wald und wenn diese Not in eurem Leben so groß ist, dann macht es wie diese Witwe. Schreit zu Gott. Vielleicht bist du unsicher. Und dann ist es vielleicht gut, wie diese Witwe, einen Mann, eine Frau zu nehmen, einen Mann Gottes, der schon länger mit Gott unterwegs ist. Und dass man sagt zu ihm, kannst du mit mir beten? Und ich denke, das ist auch eine große Hilfe, wenn du einen Bruder, eine Schwester fragst, hey, kannst du mit mir beten? Ich habe da gerade so eine große Not in meinem Leben. Kannst du gemeinsam mit mir zu Gott da kommen? Und kannst du vielleicht auch weiter dann für mich jetzt in der kommenden Woche, da ist die und die Not, kannst du bitte für mich beten? Ich habe so eine Angst, dass ich merke, gefühlt geht mein Gebet nur bis zur Decke. Bitte kannst du mit mir beten? Dann betet dieser Bruder, diese Schwester mit für diese Situation. Fragt dann vielleicht auch nach, wie ist es gelaufen? Und dann könnt ihr gemeinsam Gott loben. Und das hat die Witwe gemacht. Das können wir von der Witwe lernen. Bring deine Not ganz konkret zu Gott. Nenne sie ihm. Und jetzt kommen deine Möglichkeiten. Es gibt ja schon mal so Spendenaufrufe, bitte spendet für das und das Werk, bitte spendet für diese Situation in der Gemeinde und dabei hat man selber noch Möglichkeiten zu spenden. Und Gott hätte natürlich die Möglichkeit, einen Goldtopf vor die Tür zu stellen. Er könnte uns sogar im Lotto gewinnen lassen, wenn ein Konto leer ist. Aber Gott handelt nicht so. Er lässt nicht einen Goldregen auf diese arme Frau runterregnen, sondern er nutzt das, was sie verfügbar hat, was ihre Möglichkeiten sind. Sie hat noch diese kleine Amphore mit Öl, diesen kleinen Rest Öl im Krug. Und das möchte Gott nutzen. Gott möchte deine Möglichkeiten zuallererst nutzen, die du hast. Das kann dein Geld sein, aber es kann genauso gut deine kreative Begabung sein. Es kann ganz genau auch dein Auto sein, deine Wohnung, deine Geldreserven. Heute sagen wir so Ressourcen dazu. Das, was wir haben, das, was wir gut können, das nimmt Gott und nutzt das. Deine Möglichkeiten. Und nutzt diese Kleinigkeit, die du vielleicht, ach, ich habe doch nur das Auto, ich habe doch nur diese kleine Begabung. Nein, Gott nutzt das, um damit ein Wunder zu tun, durch dich ein Wunder zu tun. Das macht Gott ganz oft, schon auch bei Jesus war das so, da hat zum Beispiel bei der Hochzeit zu Kana, da macht Jesus aus Wasser, was die Diener hatten, Wein, den sie brauchten. Bei der Speisung der 5000 nimmt Jesus von dem kleinen Jungen die 5 Brote und die 2 Fische und vermehrt es und sättigt damit 5000 Menschen. Und so macht Gott Wunder. Er nimmt unsere Möglichkeiten. Und da sehen wir ziemlich viel von Gott in dieser Geschichte. Gott kümmert sich um das Problem von dieser Frau. Und Gott möchte sich auch um unsere Probleme kümmern. Gott ist es wichtig, nicht nur zu helfen, sondern auch mit uns ins Gespräch zu kommen. Er will, dass wir ihm die Not sagen. Und er will auch, wenn wir dann mit ihm in diesem Prozess sind, also es ist wie so, das Wunder geschieht so nach und nach. Mein Ölkrug, dann nimmt die Frau das und füllt mit ihren Söhnen das ab. Und Gott ist wichtig, dass wir dann im Gespräch mit ihm bleiben. Was soll ich jetzt damit tun? Und dann geht sie wieder zu Elisa und dann sagt Elisa ihr, verkauf das und du darfst davon deine Schulden bezahlen und davon leben. Und Gott hat für jeden eine individuelle Lösung parat. Für die Frau hat er das mit dem Öl. Gott kann Öl vermehren und Gott kann auch Öl stoppen lassen. Es ist genauso das gleiche Wunder, das Öl zu vermehren, aber auch im letzten Gefäß das Öl stoppen zu lassen. Und die Frau hätte vielleicht ja auch noch mehr Ölkrüge sammeln können oder Gefäße sammeln können, aber nach dem Maß ihres Glaubens hat sie diese Ölkrüge in dem Zimmer vorbereitet. Und Gott nutzt das und lässt dann beim letzten Gefäß das Öl stoppen. Gott hat Macht über die Materie. Lass ruhig das stehen. Und Gott hat eine ganz genaue Vorstellung, wie das Wunder ablaufen kann. Lasst es mal alle stehen, setzt euch mal wieder hin. Ihr müsst noch gar nicht zusammenpacken. Weil jetzt sind die Ölkrüge ja noch voll. Wenn ihr die jetzt zusammen machen würdet, würde das Öl ja rausschwatten. Ne? Aber eins ist total wichtig bei der Geschichte. Wenn ihr eine Not habt und wenn ihr dann betet, dann lasst doch eure Kinder, eure Familie daran teilhaben. Die Witwe hat, Elisa hat gesagt, nimm deine beiden Söhne mit in den Raum und macht es gemeinsam. Wenn ihr etwas von Gott erwartet, nimm deine Kinder damit rein. Es ist wichtig, dass auch unsere Kinder die Taten Gottes voll mitkriegen. Und Gott schafft dann, erlebt diese Witwe, dass Gott Lebensqualität schafft. Kein Überfluss, in dem sie auf einmal ein luxuriöses Leben führen kann. Nein, sie kann ihre Schulden bezahlen und kann von dem Rest des Geldes leben. Also kein Schlemmen, kein Überfluss, aber auch kein Mangel. Es reicht für alle Schulden das Geld, was sie aus dem Erlös dieses Öls bekommt, um davon ihre Schulden und ihren Lebensunterhalt zu bezahlen. Gott möchte, dass wir ihm unsere Not ganz konkret nennen. Und dann, wenn er dann weiterhandelt, dann fragt er zuallererst nach unseren Möglichkeiten, nach unseren Ressourcen. Er möchte das nutzen, was wir haben. Und dann tut er das, was wir nicht tun können. Gott tut das Wunder und das geschieht nicht im Öffentlichen, nein, es geschieht im Geheimen, hinter geschlossener Tür, in der Familie. Und Gott lindert die Not der Witwe. Und das hoffe ich, dass wir das mitnehmen, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen, dass wir unsere Möglichkeiten, unsere Begabungen ihm zur Verfügung stellen und dann erleben, wie er in unserem Leben ein Wunder tut. Und dann dürfen wir da auch von Zeugnis geben, dann dürfen wir uns gegenseitig auch als Geschwister ermutigen, was Gott Großes in unserem Leben getan hat, dass er unsere Not gelindert hat. Und dass er auch heute noch Wunder tut. Das wünsche ich uns, dass wir das erleben. Und um uns da noch mal ein bisschen so mit dran zu erinnern, wollen wir noch mal ein weiteres Lied singen. Und das heißt, auch heute tut Gott für uns Wunder. Mhm.